Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Herzlich willkommen zur 19. Folge von Ich glotz TV, dem Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Mein Name ist Domescu Möller und mit mir glotzen mein Kollege Florian Thalmann.
Hallo.
Und unser Chef Michael Heun.
Tag, tag.
Wie ist es euch in der Woche ergangen? Was habt ihr geschaut?
Also ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt, weil eigentlich müsstet ihr das auch sein, denn gestern Abend war ja quasi für uns als Fernsehpodcaster der wichtigste Abend des Jahres, nicht? Würde ich sagen.
Natürlich.
Also ja, gestern Abend, das müssen wir erst wieder einordnen. Heute ist Donnerstag, liebe Hörerinnen und Hörer, und gestern Abend wurde der Deutsche Fernsehpreis ausgezeichnet. Und wir haben natürlich pflichtbewusst geguckt, oder?
Selbstverständlich. Also ich habe nicht komplett geschaut, aber die meiste Zeit.
Ja, ich gar nicht, weil, weißt du, ich habe in so einem Podcast gelernt, dass ich Faking Hitler gucken soll. Das kam auf Vox und eins kann ich ja zur gleichen Zeit nur. Von daher, ne, bist du schuld, dass ich nicht geguckt habe.
Oh, das tut mir jetzt aber wirklich leid. Und du hast natürlich kein RTL Plus. Ich dachte, du hast das.
Ich bezahle ja nicht alles. Das bezahle ich nicht. Und Vox hat gestern ja tatsächlich 3 Folgen am Stück gezeigt.
Ja.
Und von daher lohnte sich das denn ja auch, sich das anzugucken. Und ich fand es im höchsten Maße amüsant. Es hat halt immer das Problem, das Sujet quasi hat ja das Problem, dass es nun mal mit Stonk in der gleichen Waagschale liegt. Und ich finde, Stonk ist nicht zu toppen. Und ich finde, es toppt auch Stonk nicht. Aber es nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr, sehr gut. Auch super besetzt, super gespielt, sehr lustig.
Und es hat zu Recht den Deutschen Fernsehpreis gewonnen, um mal zum Thema zurückzukommen. Also erstmal muss ich sagen, ich bewundere ja Barbara Schöneberger, ne? Das müssen wir mal direkt am Anfang abhandeln, dieses Thema, weil wir haben hier bei uns im Haushalt jedes Mal, wenn Barbara Schöneberger kommt, einen großen Konflikt, weil ich kann sie wahnsinnig gut leiden. Mein Lebensgefährte, viele Grüße an Petra, mag sie überhaupt nicht so. Und ich finde sie aber einfach, ich muss es mal so sagen, ich finde sie wirklich cool, weil egal, was Barbara Schöneberger macht, sie ist völlig unbeeindruckt davon, dass man sich jedes Mal wieder die Frage stellen kann, wer zur Hölle hat eigentlich ihr Kostüm geschneidert? Also ja, was hatte sie denn da wieder an? Was war denn das? Wirklich, diese riesen Puffärmel mit diesen... Oh, nee, also...
Meinst du, das ist inzwischen auch ein Gag ihrerseits in ihrer Garderobe, oder?
Ich weiß es nicht. Irgendwann sollten wir sie das vielleicht mal fragen. Aber ich fand es wieder sehr interessant.
Was ich auch sehr interessant fand, war einfach, wie unfassbar viele Preise da verliehen werden. Also es ist ja, es gibt ja so unfassbar viele Kategorien. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber über 30 sind es bestimmt gewesen.
Ich habe auch nicht durchgezählt, aber ja, ich fand auch, es war eigentlich ein sehr schöner Abend, es war ein sehr kurzweiliger Abend. Ich fand, dass sie sich wahnsinnige Mühe gegeben haben mit den Zwischenfilmchen, die es gab, um die einzelnen Kategorien anzukündigen. Also sie haben ja da wirklich irgendwie alles auch aus der Fernsehlandschaft rausgeholt. Also es gab zum Beispiel die Kategorie Dramaserie, in der quasi die 3 Nominierten vorgestellt wurden im Rahmen einer Quizshow mit Johannes B. Kerner, ne? Also die haben wirklich auch sozusagen Fernsehformate genutzt, um da irgendwie kleine Sonderfilmchen zu machen, um damit die Nominierten vorzustellen. Das fand ich sehr schön. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, war, dass diese ganzen Kategorien, die eher so hinter der Kamera stattfinden, also sei es Kamera, sei es Kostüm und Regie und diese ganzen Sachen, die wurden so zusammengerafft in einem Beitrag alle vorgestellt. Wo ich denke, ja, auf der einen Seite stelle ich mich hin und sage, diese Leute sind so wichtig für unsere Fernsehproduktion. Aber auf der anderen Seite geht es dann natürlich in der großen Gala doch nur vorrangig um die berühmten Gesichter sozusagen.
Ja, zumal ich da eine Sache sehr, sehr spannend fand. Das war hier der Award, sage ich jetzt mal, für die beste Ausstattung. Den hat ja hier, wie hieß sie denn? Petra Albert. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, habe mir den Namen nur aufgeschrieben, jetzt habe ich es gefunden, für diese KDW-Serie bekommen. Habt ihr die geschaut?
Nee, noch nicht.
Die hat ihr nämlich bekommen, weil innen drin im KDW haben sie alles auf 1920er Jahre gemacht, aber die Szenen, die draußen gedreht wurden, haben sie dann einfach gesagt, na gut, wenn da jetzt ein E-Roller im Hintergrund steht oder ein VW, dann soll das so, weil das quasi den Bogen zur heutigen Zeit spannt. Und ich fand das beim Gucken also vielleicht bin ich auch nicht künstlerisch genug, aber ich fand es beim Gucken irgendwie ein klein bisschen verstörend und sie hat dafür tatsächlich den Award bekommen. Also fand ich auch spannend und schön, aber da bin ich einfach wahrscheinlich nicht intellektuell genug für.
Ja, aber das ist ja, es ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Ich habe mich zum Beispiel auch, um nur mal ein Beispiel zu nennen, sehr geärgert, dass TV Total diesen Preis nicht bekommen hat, sondern dass er halt an die Giovanni Zarella Show ging. Ich weiß gar nicht mehr, welche Kategorie das irgendwie war.
Das war beste Moderation, glaube ich. Und da hat
Moderation. Ja, sehr gut. Mhm. Ich hätte es Puffy einfach gegönnt, wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass ich ein großer Fan von ihm bin und ich verstehe halt nicht so richtig, was andere wiederum der Giovanni Zarella Show abgewinnen können. Aber offensichtlich gibt es ja viele Leute, die das gucken. Mhm. Ja, aber ich denke, es war ein Abend, wo auch jeder was finden konnte. Also ich habe mich sehr gefreut, dass Faking Hitler gewonnen hat in zwei Kategorien als beste Dramaserie und Moritz bleibt treu als bester Schauspieler. Ich habe mich sehr gefreut, ich denke wie wir alle, dass Wer steht mir die Show gewonnen hat im Bereich beste Unterhaltungsshow, dass LOL gewonnen hat im Bereich beste Comedy. Und dass es aber wiederum auch Dinge gab, wo ich dachte, das werde ich mir jetzt im Nachhinein einfach mal angucken. Also Beispiel beste Dokumentation, wie Gott uns schuf, eine Doku über Homosexuelle in der katholischen Kirche, fand ich sehr spannend, habe ich persönlich noch nicht gesehen, aber werde ich mir angucken, weil ich glaube, dass es auch wieder ein Beispiel, ein grandioses Beispiel dafür ist, warum wir trotz aller Diskussionen einfach die Öffentlich-Rechtlichen brauchen, weil da einfach das Geld da ist, um auch mal solche Langzeitprojekte zu machen. Ich meine, 10 Jahre Recherche ist schon ein ganz schönes Brett, wie Micha sagen würde, nicht?
Mhm. Ja, waren auch echt Sachen dabei, über die wir ja auch schon hier geredet haben im Podcast, ne? Also es war eine unserer ersten Folgen. Katrin Eigendorf hat ja den Fernsehpreis für beste Einzelleistung Information bekommen. Haben wir ausgiebig drüber gesprochen, über ihre Ukraine-Berichterstattung. Ich glaube, Böhmi und sein Team wurden ja auch ausgezeichnet für bestes Buch Unterhaltung. Fand ich auch richtig schön. Was haben wir noch? Irgendwas auf dem Zettel? Ach ja, Kampf der Reality Stars ist beste Unterhaltung Reality geworden. Ist auch für mich eine der besten Shows. Ich habe diese Staffel nur leider nicht gesehen, weil da mit Jan Like und Ronald Schill zwei Leute dabei sind, die ich nicht so gerne im Fernsehen mir angucke. Und was mich als Berliner oder Wahl-Berliner ja auch sehr gefreut hat, Salwa Humsi hat den Förderpreis bekommen. Die kommt ja vom RBB und hat diese sehr gute Xavier Naidoo-Doku im Frühjahr gemacht. Habt ihr die gesehen?
Nee.
Die kamen im April raus, die haben die ganze Zeit vorher Leute befragt, Weggefährten und so weiter und dann hat Xavier Naidoo plötzlich dieses Video gedreht und sich dann, ich mache ganz große Anführungszeichen, von dem ganzen Bullshit, den er gesagt hat, losgesagt, weil das wissen wir noch nicht so ganz, wie nachhaltig das ist, aber es gibt ja auch Beobachter, die sagen, er hat dieses Video nur gedreht, weil er wusste, dass diese Doku kommen wird, weil ja Weggefährten angefragt wurden. Und dann mussten sie die Doku hinten raus noch mal ein bisschen abändern, obwohl sie eigentlich schon rauskommen sollte. Aber es ist wirklich ein sehr guter Film. Fürs ZDF hat sie den, glaube ich, gemacht. Und kann ich nur empfehlen. Mhm. Und sie war letztens bei Böhmi Brutzelt, da hatte ich sie auch noch mal gesehen. Dann kam
ja die Folge habe ich noch nicht gesehen. Das kam auch in der Zusammenfassung, die sie da über sie gemacht haben.
Aber das sind echt also so viele verschiedene Leute da ausgezeichnet worden. Für so viele verschiedene Sachen, wo man auch gerne einfach mal reinguckt.
Richtig. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das nur so ein Gefühl von mir war, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Verleihungsgala als solches irgendwie kleiner geworden ist. Also zwischendurch so die Bilder, als sie das Publikum gezeigt haben, dachte ich, irgendwie habe ich das in Erinnerung, dass solche Preise immer in wesentlich größeren Hallen und in größeren Lokalitäten mit viel mehr Publikum verliehen wurden. Aber vielleicht habe ich mich da auch getäuscht. Ich dachte nur, es sah so aus, als hätten sie es ein Stück runtergefahren, auch von der Menge der Leute, die da im Studio waren.
Ja, sparen sie ein bisschen Geld.
Naja, es war öffentlich-rechtlich und vielleicht Corona-Nachwirkungen, weißt du es? Auch da nicht immer noch zumindest ein bisschen Vorsicht unterwegs ist. Könnte ja sein.
Vielleicht liegt jetzt aber auch einfach irgendwo neues Parkett.
Ja, oder eine schöne begrünte Wand. Genau.
Ja. Ah, sehr gut.
Was sowas kosten kann, ne? Habe ich da irgendwie gelernt. Habe ich auch nicht gedacht. Und dann so ausnehmend hässlich.
Mhm. Aber Micha, du bist so still. Über welchen Preis hast du dich denn am meisten gefreut?
Ich habe es wirklich nicht gesehen. Also ich war einfach still und lauschte, weil ich da durch euch gerade auch die Informationen bekam. Hab's wirklich nicht mit dir. Ich bin eben auch kein gigantischer Freund von Preisverleihungen. Das war ich früher, habe ich das mit Wonne geguckt. Inzwischen langweilt es mich in wesentlichen Teilen ganz oft. Das weiß ich auch nicht, warum sich das so verändert hat. Von daher, aber es klingt doch alles, als wäre diesmal also insgesamt zumindest recht vernünftig entschieden worden. Und das ist doch auch mal schön.
Ja, definitiv. Aber weißt du, was mich langweilt? Sport. Hm?
Ja, ist doch gut. Du hast ja gefragt, oder nee, Domi hat gefragt, was ich so geguckt habe. Ich finde, es war eine sehr, sehr, also bei mir war es jedenfalls eine sehr sportgeprägte Fernsehwoche. Ich würde tatsächlich einen sportlichen Doppelschlag wagen und deshalb würde ich jetzt mal kurz diesen Jingle einspielen wollen.
Der TV-Held der Woche. Der TV-Held der Woche.
Weil für mich eindeutig TV-Helden der Woche sind unsere Basketballer. Also es ist und bleibt ja in Deutschland zumindest immer noch eine Randsportart und sie haben schon sehr viel zu bieten gehabt an Begeisterung, glaube ich, diesmal. Wenn auch ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert habe darüber, dass RTL sich für eine Quote von 2 Millionen fürchterlich bejubelt. Jetzt muss man aber wieder sagen, parallel lief letztlich ja quasi im Free-TV Bayern gegen Barcelona beim Viertelfinale. Und von daher
lief das dann die... Bitte? Lief Bayern im Free-TV?
Naja, es lief bei Amazon Prime, okay, ja. Aber für alle frei zugänglich.
Okay. Ja.
Insofern sind da natürlich viele Sportinteressierte dann auch zu Bayern Barcelona gegangen, logischerweise, und das relativiert es dann wieder. Ändert sowieso alles nichts daran, dass speziell im Viertelfinale, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, wissen wir ja noch nicht, was im Halbfinale oder womöglich danach passiert ist. Aber im Viertelfinale wirklich ein begeisterndes Spiel, eine begeisterte Halle und ich glaube, die Leute mitgenommen und für diesen Sport wieder ganz, ganz, ganz viel Begeisterung geweckt. Und das finde ich großartig. Es hat eine Riesenunterhaltung, viel Spaß gemacht.
Ja, vor allem halt Griechenland ist ja schon auch ein Mitfavorit gewesen. Die haben da einen NBA-MVP da drin, der Dennis Schröder in den letzten Jahren doch nicht mehr gewesen ist, mit Giannis Antetokounmpo, und das ist irre.
Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wer von uns ihn jetzt als erstes aussprechen muss.
Ja, also wenn man den Namen dann oft gelesen hat, hilft das nicht so viel, finde ich immer. Stimmt. Wenn man ihn schon oft gehört hat, ist es dann gar nicht so schlimm. Also dann spricht man einfach nach, was man gehört hat.
Siehst du, und das passt jetzt dann, das Aussprechen und überhaupt dazu sprechen, das passt dann hervorragend ran im Sinne des Doppelschlags und deshalb hier für mich die nächste Kategorie.
Der TV-Held der Woche.
So, und jetzt hoffen alle Populisten, glaube ich, darauf, dass ich sage, ja, also Frank Buschmann geht ja gar nicht. Und ich sage was völlig anderes. Ich war so froh, dass er wieder da ist. Ich finde, er unterhält mich großartig. Ich finde herrlich, wie er sich auch aufregt darüber, wenn er beschimpft wird. Aber das kann er eben auch reichlich bieten. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich hinterher und am Tag danach tatsächlich mal zu diesem Spiel in Social Media geguckt habe. Und es ist wirklich, es wird wirklich kaum ein Mensch so wie ein Feind der Menschheit beleidigt und behandelt wie Frank Buschmann mit seinem Kommentar. Herrgott, Leute, kapiert es doch mal. Der kommentiert Sport. Ja, der bringt nicht Menschen um oder ist Kinderschänder, der kommentiert Sport. Und wenn euch das nicht gefällt, macht den Ton aus. Herrgott, es ist doch nicht so schwierig. Und deshalb, für mich sind die Honks der Woche die Idioten, die sich hinsetzen und wirklich mit einer Verve und einem Vokabular, das ich widerlich finde, diesen Menschen beleidigen, zumal ich ihn sehr schätze und mag. Aber selbst wenn das nicht so wäre, finde ich es armselig, wieder gepöbelt wird.
Ich muss halt auch sagen, es ist armselig und ich kann es ja aus einer Perspektive eines Menschen sagen, der tatsächlich, wenn er FIFA spielt, ohne Ton spielt, yeah, weil die Kommentatoren da eben Frank Buschmann und Wolf-Christoph Fuß sind, also zwei der Kommentatoren aus dem Sport, die ich wirklich, wirklich schlecht finde, aber trotzdem keinen Grund.
Und für mich sind es die Besten und wir töten uns deshalb nicht.
Ich hab auch noch nie einen Hasskommentar über Frank Buschmann und Wolf-Christoph Fuß geschrieben. Ist auch völlig unnötig. Ich kann ja wirklich einfach den Ton ausmachen. Also es ist halt wirklich...
Ja, so ist das.
Also das ist ja wirklich völlig überflüssig, da gebe ich dir recht. Jeder, der da ein bisschen...
Ja, und lies es mal, dann weißt du was. Also ne, man wundert sich ja über manchen Themen über Eintragungen, man wundert sich vor allen Dingen über Dummheit in Social Media, aber da ist es wirklich, wenn du das liest, du hast wirklich den... Also Putin ist ein netter Kerl dagegen. Also ja... Das ist unfassbar.
Das ist irre.
Ja, Schöne Grüße an Frank Buschmann.
Ich scroll hier mal durch. Das ist wirklich sehr, sehr lächerlich. Flo, wie findest du denn Frank Buschmann?
Jetzt sag doch mal.
Ich enthalte mich da, aus bekannten Gründen.
Du Hasskommentare schreibst.
Ja, ich bin der hier alle trollt. Genau, ich sitze den ganzen Tag vorm Rechner. Ich behaupte nur, ich gucke keinen Sport. Und in Wirklichkeit bin ich der. Und das ist einfach nur mein Alibi, damit niemand auf mich kommt. Nein, ja. Natürlich nicht. Ich gucke keinen Sport. Ich weiß, wer Frank Buschmann ist, aber das ist doch das
Einzige. Ja, aber ich kann sagen, der ist ja auch in diversen Unterhaltungsformaten unterwegs. Ne?
Dort also, finde ich ihn übrigens gut.
Top Dog und Ninja Warrior und früher hat er ja auch Schlag den Star beziehungsweise Schlag den Raab kommentiert. Und
so. Bei Ninja Warrior finde ich ihn übrigens überragend tatsächlich. Ne, irgendwie für so klassische Sportveranstaltungen irgendwie nicht, aber naja. Man muss ja nicht alles mögen und man muss auch nicht alles essen.
Das ist richtig. Was sind das jetzt für ein Übergang?
War das eine Überleitung?
Ich weiß auch nicht.
Klang so.
Ich glaube, ja, es klang wirklich so. Ich glaube, meine Mutter hat das immer gesagt, aber ich weiß es auch nicht, ob das stimmt
oder
ob das einfach nur sich in meinem Kopf so.
Ich glaube auch. Wir müssen irgendwie noch mal kurz zurück zum Fernsehpreis, ne? Weil
ich weiß, wie wir da hinkommen. Denn Flo hat einen Preis unterschlagen und zwar für die beste Regie in Sachen Unterhaltung. Aha. Den hat nämlich Johannes Spieker bekommen und zwar auch für die Show. Wer stiehlt mir die Show?
Verstehe. Mann, für was
das man. Das war halt jetzt sehr klug, finde ich. Mhm.
Ja, gut, es ist ja, glaube ich, allen, die uns regelmäßiger zuhören, kein Geheimnis, dass jedenfalls einzelne von uns diese Show auch sehr, sehr schätzen und Spaß daran haben. Ich gehöre dazu. So, und diese Show ist ja schließlich ein Quiz und die wird jede Woche, wenn sie denn läuft, eröffnet mit der immer gleichen Kategorie, die da heißt die leichten 5. Und es werden 5 wahnsinnig leichte zu beantwortende Fragen gestellt. Da habe ich dann so gedacht, das mache ich mit euch auch mal. Bei mir sind es aber, weil ich so viele gefunden habe und es einfach so ist, bei mir sind es die leichten 7. Das Schöne an der Kategorie sowohl in der Show als auch bei uns ist, dass natürlich mit der Ansage, die Fragen sind wahnsinnig einfach, die Fallhöhe deutlich höher wird. So, und worum geht's? Ihr seid Fernsehexperten und daher geht es natürlich um das Thema Fernsehen.
Also ich muss sagen, nach meinem Abschneiden beim letzten Quiz, das wir hier gespielt haben, kann ich mich ja nur verbessern.
Ja gut, ich sag mal, aber seine Inkompetenz in Sachen Pornofilmtitel zu beweisen, ist ja eher gut fürs Image, oder?
Ja, aber 0 von 8 richtig finde ich schon.
Ja gut, ich habe ja souverän gewonnen mit einem.
Ja, mit 1 von 8.
Wir halten aber trotzdem mal fest, dass du unser Chef bist und dass du jetzt gleich alles dafür tun wirst, um uns völlig bloßzustellen in diesem Podcast.
Natürlich.
Weil das ist ja der Sinn dieses Spiels. Ich finde, das spricht für Führungsqualitäten.
Ja, definitiv. So. Ja, siehst du. Na, aber jetzt mal im Ernst, die Fragen sind wirklich leicht. Also, die sind total leicht.
Jetzt 5 Sportfragen. Ich freue mich.
Nein, es hat nicht eine mit Sport zu tun. Also, nein, das weiß man. Also ihr wisst das. Ich bin da guter Dinge. Wie machen wir es? Wir machen es so, dass ihr einfach beide antwortet und immer abwechselnd anfangt, damit man nicht so gut abgucken kann von anderen. Von den anderen. Die erste Frage fängt Domi an zu beantworten. Wisst ihr warum? Weil er links auf meinem Bildschirm ist.
Na, sehr gut.
Und dann kann ich mir das leichter merken. Dann, Domi, sag mir doch mal. Ach so, ich gebe auch immer 3 Antwortmöglichkeiten vor.
Oh, also, sehr schön. Das ist raffiniert.
Das ist, also ihr habt, selbst wenn ihr nicht den Hauch einer Ahnung habt, 33% Chance. Es ist aber leicht. Es sind ja die leichten 7.
Ja, ich bin da auch frohen Mutes jetzt. Ich bin da jetzt einfach frohen Mutes. Du hast mir so viel Selbstbewusstsein eingeimpftet.
Zack. Guck mal, ganz einfach. Wann begann die Ausstrahlung des ersten regelmäßigen Fernsehprogramms in Deutschland? War das 1935, 1955 oder 1965? Die Ausstrahlung des ersten regelmäßigen Fernsehprogramms in Deutschland.
Wie definiert man erstes regelmäßiges Fernsehprogramm? Also quasi, dass irgendwas wiederkehrend kommt, oder? Mhm. Okay. Dann ist es, ich sage, es ist 1935 gewesen.
35, sagt er. Und was sagt denn der Flo?
Ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich auch früher sein könnte, aber ich hätte jetzt 55 gesagt.
Dann hat der Domi den ersten Punkt. Also das erste echte elektronische Fernsehbild erzeugte ein Herr namens Max Diekmann im Jahr 1906, steht hier, hätte ich jetzt auch nicht. Am 22. März 1935 wurde in Deutschland dann das erste regelmäßige Fernsehprogramm in hoher Qualität ausgestrahlt. Das ist insofern wirklich nicht so, jetzt siehst du, weil Sportfans haben da den Vorteil, weil man erinnert sich ja, ne, es gibt ja nun mal Fernsehbilder von der Fußball-WM 1954. Flo darf anfangen. Wie viel Fernsehen gucken die Deutschen im Durchschnitt täglich? Circa eine Stunde, circa zwei Stunden, circa 3,5 Stunden.
Im Durchschnitt?
Ja. Ich habe Domi mal einen Punkt gemalt.
Dankeschön.
Na, dann nehme ich doch mal den Durchschnitt und sage zwei Stunden.
Ich sage 3,5 Stunden.
Was? Du vielleicht?
Ich bin mir relativ sicher, weil ich glaube, euch diese Frage auch schon mal gestellt zu haben in einer unserer ersten Folgen. Aber ich weiß es nicht mehr.
Befangenheit vor Verurteilung. Barbara Salisch würde ausflippen.
Damit führt Domi 2-0.
Ja, ist aber auch fies. Frag doch mal was zu Masked Singer, Mann.
Nein, wir wollen ja ein bisschen über das Gesamtfernsehen und seine und so. Welchen Knopf drückte Bundeskanzler Willy Brandt am 25. August 1967?
Nerd.
Erstens den Startknopf für das Farbfernsehen, den Einschaltknopf auf der ersten TV-Fernbedienung oder den Knopf zum Start der ersten Live-Übertragung.
Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ist es das Farbfernsehen.
Ja, definitiv.
Dann kriegt ihr doch beide einen Punkt. Sag ich doch, das ist doch alles total einfach. Interessant ist übrigens, also ich hätte, was die erste Live-Übertragung angeht, die mehr, ja, und das, was überall erzählt wird, das ist gerade in diesen Tagen, 1953 die Krönung von Königin Elisabeth II., die erste Live-Übertragung war. Das war auch die erste weltweite Live-Übertragung. Es gab aber schon von Olympia 1936 Live-Übertragungen. Damals gab es dann in Deutschland aber nicht mehr als rund 100 bis 150.000, so genau weiß man das, Empfänger. Also und wenn die dann noch eine Quote hatten von, also dann... So viel haben da halt nicht zugeguckt.
Die meisten Empfänger waren da sicherlich, also die meisten, die über ein Empfangsgerät verfügt haben, waren ja auch wahrscheinlich eher gut betucht und hatten vielleicht sogar Tickets und saßen im Olympiastadion.
Es war ja noch, also das erzählt mir mein Vater bis heute, es war ja noch bis eben Mitte der 50er Jahre eben auch beim Fußball wirklich so, dass die Zahl derer, die einen eigenen Fernseher hatten, wirklich sehr klein war und man ja tatsächlich vor irgendwelchen Radio- und Fernsehgeschäften Schaufenster geguckt hat und so. Oder in irgendwelchen Kneipen und die haben dann Eintritt genommen. Ja. Also war so. Gut, nächste Frage. Flo fängt an, richtig? Ja. Ne? Ich glaube ja. Welche Art des Fernsehens, endlich eine technische Frage, wurde im Jahr 2012, aber es war doch vorgestern, abgeschafft? Das analoge Fernsehen, das Satellitenfernsehen oder das Kabelfernsehen? Die leichten Sieben.
Seriously, keine Ahnung, ich sag also, A.
Ich sage das auch, aber 2012 wundert mich, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, ich hatte 2015 noch eine DVB-T-Antenne. Aber ich sage trotzdem das analoge Fernsehen.
2012 habe ich kein Fernsehen geguckt. Da war ich damit beschäftigt, meine Angst vorm Weltuntergang in den Griff zu bekommen, weil der Maya-Kalender endete. Ist das eine gute Entschuldigung?
Eigentlich sogar die bestmögliche Entschuldigung. Also, erstmal, es stimmt. Am 30. April 2012 ist das analoge Fernsehen in Deutschland abgeschafft worden. Damit ging auch die Ära des analogen Satellitenfernsehens zu Ende. Und Fernsehen wird seitdem nur noch digital ausgestrahlt. DVB-T ist digital. Daher, das ist terrestrisch, aber nicht analog. Also terrestrisch gibt es ja bis heute, aber ausschließlich digital und nicht mehr über ein analoges Signal, über eine Antenne empfangen war. Diese alten Fernsehantennen auf Häuserdächern, die analoges terrestrisches Signal, auch obsolet, aber eben auch analoges Satellitenfernsehen. gibt es nicht mehr.
Okay, siehst du, also Technikfrage beantwortet, ohne die Hintergründe wirklich zu kennen. Sehr gut.
So ist es. Und damit wir das Potpourri schön, der Themen der Fragen schön breit halten, ein schönes Zitat. Woody Allen sagte einmal: Am zuverlässigsten unterscheiden sich die einzelnen Fernsehprogramme noch immer durch A. die Programmansagerin, B. die Tiersendungen, C. den Wetterbericht.
Also, Woody Allen habe ich inzwischen so ein bisschen als ekligen Onkel abgespeichert, von daher vielleicht die Ansagerin, aber ich sage, es ist der Wetterbericht, weil er eigentlich einen Gag darüber machen wollte, dass das Wetter, also dass der Wetterbericht nicht stimmt.
Der Meinung bin ich auch.
Dann kann ich euch beiden schon wieder einen Punkt notieren. Nach etwas Startschwierigkeiten läuft es doch.
Ich habe jetzt alles richtig beantwortet, hör mal.
Ja, stimmt auch wieder. Damit relativieren sich die Startschwierigkeiten. Ich wollte bloß nicht so einseitig auf Florum prügeln.
Er wollte einfach mich jetzt hier in den Boden stampfen. Ist okay, wir haben es alle verstanden. Mach weiter.
Nein, Flo, ich glaube, jetzt kommen eher zwei Fragen, die vielleicht eher deine Kernkompetenz treffen könnten. Okay. Oder deine Kompetenz treffen können.
Sehr gut. Welches sind die beiden Zauberer mit den schlimmsten Frisuren? Und kleiner Tipp, sie sind Brüder. Irgendwie sowas,
oder? Wer feierte im Jahr 2021 50-jähriges Fernsehjubiläum? Die Rappelkiste. 2021.
Ah, okay.
Die Rappelkiste, die Sendung mit der Maus oder der Kinderkanal?
Ich fange an, ne?
Ja.
Ja, die Sendung mit der Maus.
Hätte ich auch gesagt. Kinderkanal ist noch nicht so alt.
Schon wieder ein Punkt für beide. Ich bin ein
bisschen stolz. Die Rappelkiste ist wieder irgend sowas aus den 50er Jahren, was nur mich erkennen kann, oder?
Ich kenne die
Rappelkiste.
Rappelkiste ist, weiß ich nicht, 70er, 80er, 80er Jahre. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ehrlich gesagt. So, und daran jetzt anschließend die siebte Frage. Und jetzt bin ich ja wirklich gespannt. Jetzt fängt Domi an. Und wenn du die beantwortest, hast du einen Durchmarsch, ne?
Also dann. Hätte ich. Aber das, man darf doch vorher nicht über sowas reden.
Doch, damit ich es dir versau, damit ich den Druck erhöhe. Die Sesamstraße ist ja sogar noch 2 Jahre älter als die Sendung mit der Maus. Mhm. 1969 wurde die erste Sendung ausgestrahlt. Welche Figur ist Bewohner der Sesamstraße?
Ah, oh, das müsste ich hinkriegen.
A. Bim Bambino. B. Mumpitz. C. Spencer.
Spencer, das ist der mit dem Hut. Oder?
Ich glaube, der ist gelb, oder? Kann das sein? Ist gelb? Es der Gelbe?
Nee, der Gelbe. Ich gebe im Moment natürlich keine Antworten. Ich kann euch.
Der Gelbe heißt, glaube ich, Bibo.
Ach, ja, Bibo, Ahnung. Aber das ist der Vogel. Aber Spencer ist doch, glaube ich, auch gelb. Ach, egal. Ach, keine Ahnung. Ich habe nie die Sesamstraße gesehen. Also, Spencer kenne ich, so den Namen der Figur.
Gut, ich kenne halt also so. Domi Spencer, was sagt Flo?
Spencer.
Ihr seid beide Spencer.
Ja.
Mhm. Jetzt sage ich euch mal was. Ich hätte auch geantwortet, aber Spencer ist eine Figur, die ist tatsächlich, ich glaube, Spencer ist gelb, hat so eine Schiebermütze auf, hat eine eigene Show, die heißt Hallo Spencer, und die hat mit der Sesamstraße nichts zu tun. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Das Tolle ist, und dann, wenn man dann einen Moment, dann sagt man, ach du Scheiße, wenn ich euch nämlich nicht nur Mumpitz sage, sondern der große Mumpitz, und wenn ich euch dann noch sage, Rubbeldidupp, Schnipp, Schnapp,
dann rufen wir einen Arzt.
Der große Mumpitz ist ein Zauberer, der in der Sesamstraße lebt. Sein Zauberspruch, Rubbeldidupp, Schnipp, Schnapp. Besonders erfolgreich ist er in seinen Zauberversuchen aber nicht. Also das ist der, bei dem die Zaubertricks immer schief gehen.
Ah, ist das der Typ mit der Monobraue?
Oh, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er immer so einen Umhang, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Das ist ein Mumpitz. Also ist auf jeden Fall ein überragender Name.
Wollte ich gerade sagen, und der Name ist der Hammer. Und ich hätte aber auch gesagt, hey, Spencer sieht doch aus wie alle da in der Sesamstraße. Also ist das bestimmt, ist Spencer quasi ein Spin-off. Aber offenkundig ist dem nicht so. Aber Rubbeldidupp, Schnipp, Schnapp. Erinnerte ich mich tatsächlich auch so.
Rubbeldidupp, Schnipp, Schnapp.
Ja, so leider doch kein Durchmarsch. Aber es bleibt trotzdem ein souveräner 6-4-Sieg. Und ich finde, bei den leichten 7 ist 6 Fragen richtig beantworten schon adäquat.
Gut, und ich finde, wir können auch Domi noch einen Ehrenpunkt geben, weil der hat wirklich eine Monobraue.
Ja,
ich habe ihn gerade gegoogelt und das zu wissen, finde ich schon erstaunlich. Also 7 Punkte, herzlichen Glückwunsch.
6,5, danke.
6,5.
Der große Mumpitz. Ich liebe das sehr. Was ich, um jetzt mal so eine Bauernüberleitung zu bilden, auch sehr liebe, übrigens, sind die ersten 3 Folgen von Die Ringe der Macht. Habt ihr da reingeschaut? Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber ihr wisst, worum es geht, ne? Es ist die Vorgeschichte von Herr der Ringe, spielt im 2. Zeitalter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass im Vorfeld so gesagt wurde, oh, das ist schlechte Qualität und die Geschichte, die sie da erzählen, ist irgendwie lahm oder sowas, muss ich sagen, hat mich das schon richtig abgeholt. Die erste Folge war noch ein bisschen langsamer. Da wurde, glaube ich, erstmal so das Setting erklärt und alle möglichen Figuren wurden eingeführt. Aber Amazon Prime ist ja nicht dumm. Die haben gleich die 2. Folge mitveröffentlicht. So, also am ersten Tag kamen halt 2 Folgen. Und mit der 2. Folge war man tatsächlich direkt drin. Es ist eine spannende Geschichte, die erzählen soll, wie Sauron die Bewohner und Bewohnerinnen von Mittelerde quasi getäuscht hat, dort die Ringe für die geschmiedet hat, seinen eigenen Ring geschmiedet hat. Und ich bin sehr gespannt, wie die das aufdröseln wollen. Ich glaube, es gibt 8 Folgen in der ersten Staffel und dann noch 3 weitere Staffeln. Und Amazon hatte wirklich die Rechte gekauft, bis zur allerersten Szene aus Die Herr der Ringe von Peter Jackson halt. Und das finde ich halt schon spannend, weil sie einfach sehr, sehr viel Zeit haben, sehr, sehr viele Geschichten zu erzählen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie es machen. Flo, du bist ja sowieso kein Herr der Ringe-Fan, aber Micha, ist das was du dir für den Herbst auch auf deine Liste schreibst?
Das kann ich mir jedenfalls sehr gut vorstellen. Ich habe bei Herr der Ringe im Moment noch das hausinterne Problem, dass ich mit einer Frau zusammenlebe, die mir ja mit Inbrunst sagt, Herr der Ringe habe ich nie geguckt, hat mich auch irgendwie nie interessiert. Und das ist ja mir ein komplettes Rätsel. Und gut, ich werde sie nötigen müssen. Am liebsten würde ich sie aber ins Kino zwingen, weil ich finde, diese doch sehr bildgewaltigen Filme verdienen eigentlich eine große Kinoleinwand, aber das ist ja nun nicht so einfach im Moment, irgendwo da noch ein Kino zu finden, was die dann nochmal zeigt. Und ansonsten muss ich sie jetzt erstmal notfalls vor den Fernseher zwingen und dann, das Problem habe ich erläutert, zu verhindern, dass sie binnen 10 Minuten einschläft. Also von daher.
Das Problem hast du, Leute.
Am besten nachmittags um 14 Uhr oder so. Aber ich muss mir da was aussuchen, weil ich finde, das muss man gesehen haben und ich glaube auch eben, dass jeder, der sich das länger als eine halbe, dreiviertel Stunde angeguckt hat, da auch begeistert von ist.
Ja.
Hast du es jemals probiert, Flo? Oder hast du es probiert und fandest es doof? Oder?
Naja, ich sag mal, was heißt probiert? Ich sehe es regelmäßig oder anders. Ich sehe solche Dinge regelmäßig, weil ich habe jemanden in meinem Haushalt, der ein großer Fan solcher Fantasy-Spektakel ist. Und ich sag mal so, ich glaube, das kommt, also die Serie steht ja nicht unmittelbar zur Verfügung, sondern da kommt doch dann regelmäßig eine neue Folge im Moment.
Genau.
Ne?
Genau, im Moment kommt jeden Freitag eine neue.
Jeden Freitag, sehr gut, weil das muss immer am Wochenende ins Programm hier integriert werden. Also das ist dann so, ja, was machen wir heute noch? Ja, ich mache noch das Bad sauber und dann gehen wir noch zusammen irgendwie da und dahin. Und heute Abend muss ich noch die neue Folge Herr der Ringe gucken. Und daher sehe ich das ab und zu mal, aber mich juckt dieses ganze Fantasy-Zeug wirklich null. Also mir ist es einfach.
Ja, wobei ich das sogar
nicht
auch
nur Herr der Ringe, sondern auch andere.
Nachvollziehen kann. Ich bin ansonsten überhaupt kein Fantasy-Fan. Für mich ist Herr der Ringe einfach eine eigene Kategorie und auch eine eigene Dimension sozusagen. Von daher versuche ich auch gerne dann die Serie noch.
Ja. Das geht mir tatsächlich aus. Also Herr der Ringe hat mich irgendwie immer ein Stück weit fasziniert. Ist ja auch so, kennt ja jeder, dass man sich mal irgendwo festgoogelt und dann plötzlich bin ich dann auch irgendwann an irgendeinem Nachmittag oder in irgendeiner Nacht vor 15 Jahren auch mal in so einem Herr der Ringe-Wiki hängen geblieben, wo dann wirklich so absolute Nerds, die alle möglichen Sachen und Briefe, die Tolkien jemals an irgendwen geschrieben hat, sich auch durchgelesen haben, die dann halt so ein Wiki da aufgebaut haben. Dadurch, also ich glaube, für richtige Herr der Ringe Nerds ist die Serie noch mal krasser, weil die ja alle Anspielungen verstehen. Ich kannte dadurch durch dieses Herr der Ringe Wiki immerhin noch 3-4 Namen, die man jetzt nur beim Schauen der Filme vielleicht auch nicht kannte, aber ansonsten ist es halt crazy, was die da wieder für eine Welt aufbauen mit einem zugegebenermaßen sehr, sehr hohen, aber trotzdem ja einem Serienbudget. Und also mir gefällt es bisher richtig gut. Und damit Flo uns hier nicht von der Fantasy fahren.
Nee, alles gut. Ich habe nur hier gerade mal die Definition von Fantasy gegoogelt, weil ich mich gerade gefragt habe, ob ich Fantasy für mich im Allgemeinen ausschließen kann. Aber ich glaube, ich kann es darauf reduzieren, dass ich Fantasy nur dann mag, wenn es irgendwie magisch kinderfreundlich ist. Also so Sachen wie, also per Definition ist halt Sabrina total verhext, im Grunde genommen auch Fantasy. Okay. Das ist natürlich nicht zu vergleichen. Oder Matilda, den ich immer noch für einen wahnsinnig tollen Film halte. Ja, also ich mag Fantasy, aber immer nur, wenn es so süß ist und nicht so episch und wie das mit den Drachen, mit dem, wie heißt das? Game of Thrones.
Ja.
Ja, also, nee.
Ich mag es halt vor allem, wenn es episch ist, stimmt. Ich glaube, es ist ja auch Quatsch zu sagen, dass ich Fantasy nicht mag, weil ich habe auch letztes Jahr nochmal Harry Potter geschaut. Das ist ja Fantasy wahrscheinlich. Hunger Games ist wahrscheinlich eher Science Fiction als Fantasy.
Ja, also Definition ist irgendwie schwierig. Das ist ja selbst mit dem, was Flo eben gesagt hat, ne? Lieber kinderfreundlich. Also ich habe Herr der Ringe, glaube ich, mit 9 oder 10 das erste Mal gelesen.
Auf diesem Buch, grad sagen, gesehen.
Buch so mit Buchstaben und so. Und liebe das seitdem. Und da mit 9, 10 würde ich mich als Kind bezeichnen. Also von daher. Es ist immer alles schwierig, glaube ich, mit was ist eigentlich was. Aber ist ja wurscht.
Das stimmt.
Aber im Grunde genommen, in dem Fall ist es ganz einfach, weil hier steht, Fantasy stellt als modernes Subgenre der Fantastik das übernatürliche, märchenhafte und magische in den Vordergrund. Also im Grunde genommen ist halt alles, was mit Zauberei zu tun hat, Fantasy.
Ja.
Okay. Außer die Ehrlich Brothers. Die sind real.
Natürlich.
Die Ehrlich Brothers. Sehr gut. Aber um dich nochmal abzuholen, es kommt nämlich diesen Herbst, es ist noch gar nicht raus, nicht auf Amazon, sondern auf Netflix noch ein anderes epochales Werk mit dem Titel 1899.
Da habe ich einen Trailer gesehen, glaube ich. Gib mal einen Stichwort.
Hast du einen Trailer gesehen? Weißt du, wer hinter dieser Serie steht?
Nee.
Baran Bo-Oda und Jantje Friese. Sagen dir die Namen was?
Wahrscheinlich sollten sie, aber nee.
Das sind die Macher oder die MacherInnen von Dark.
Ah.
Das heißt, das ist die
neue. Stimmt, ja, richtig. Ich habe den Trailer gesehen und habe zu meinem Lebensgefährten gesagt, die müssen wir gucken, weil da stand im Trailer von den Machern von Dark.
Ja, irgendwie. Und da freue ich mich richtig drauf. Da geht es quasi um eine Überfahrt eines Schiffs von Auswanderern oder Geflüchteten. Ich weiß gar nicht, was der Hintergrund für deren Fahrt ist, die auf jeden Fall von Europa in die neue Welt aufbrechen, um sich dort niederzulassen. Und während dieser Überfahrt treffen sie auf ein anderes Schiff. Und es wird, glaube ich, wenn ich den Trailer richtig verstanden habe und die Artikel darüber so, wird das so eine Bermuda-Dreiecksgeschichte, ne? Mit auch Schauspielern und Schauspielerinnen aus ganz Europa und auch wieder Andreas Pietschmann, der den mittelalten Hauptcharakter in Dark spielt. Mhm. Weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Will ich auch gar nicht wieder wissen, weil dann bin ich wieder komplett gefangen. Aber ich glaube, das wird wieder so eine Serie, wo du wie verrückt rumrätst.
Also. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich fand das auch faszinierend. Ich hatte irgendwann neulich mal eine Stunde, wo ich vor dem Fernseher saß und mir haufenweise so Trailerzeug angeguckt habe, was im Herbst kommt. Weil ich freue mich ja, wenn wir bei Fantasy bleiben. Ich habe ja gerade schon Matilda erwähnt, ne? Diesen Uraltfilm kennt ihr ja bestimmt, der dann zwischenzeitlich in einem Musical verwandelt wurde, was ich in London gesehen habe und was großartig war. Und jetzt kommt wiederum eine Verfilmung des Musicals. Also das wird, glaube ich, auch sehr gut. Und mein Herbst-Highlight wird, glaube ich, Pinocchio, die neue Verfilmung von Disney.
Kommt, also quasi dann als Live-Action Pinocchio?
Nee, nicht Live-Action. Okay. Es ist auch animiert, aber es ist quasi komplett neu gemacht, nicht als Trickfilm, sondern als richtiges Animationsspektakel.
Mit Tom Hanks, oder?
Mhm. Wie, Tom Hanks wird animiert?
Nein.
Und ist er
Pinocchio? Nee, das ist irgendwie so ein Mittelding.
So ein Mittelding. Tom Hanks wird Geppetto.
Ja. So wie dieses, wie hieß denn das noch, hier, Ebenezer Scrooge, diese eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, gibt es auch so einen Animationsfilm, der quasi mit echten Schauspielern gemacht ist. Oder Polar Express ist ja, glaube ich, auch so.
Der Polar Express fand ich ganz, ganz schlimm irgendwie. Also, aber den Film kam ich überhaupt nicht ran. Da fand ich Tom Hanks auch richtig nervig.
ich habe es sowieso nicht so mit Disney und weiß ich nicht, der Art zu inszenieren. Mir ist da ein bisschen zu viel Amerika, Schwulst, Kitsch. Ich finde das schwierig. Aber Jeder wie er mag. Also, da bin ich ja auch eine verschwindende Minderheit, was man an den Quoten sowohl im Kino als auch im Fernsehen überall sieht.
Na, Tom Hanks ist ein Magnet, ein echter Magnet.
Ja, Tom Hanks finde ich auch ganz prima, aber weiß ich nicht, für mich ist eben, das ist, aber jeder hat da sein, die Vorstellung, ein teilanimierter Verfilmung von Pinocchio, also es könnte mir kaum was egaler sein. Ich bin ungefähr so egal, wie Flo ein Kreisliga-Basketballspiel ist.
Was, du guckst sogar Kreisliga?
Nee.
Also ist es dir genauso egal. Da kann ich nur sagen, lol. Nee, das war jetzt echt miserabel.
Naja, hättest du es durchgezogen, wäre es schon in Ordnung gewesen.
Nein, aber ich wollte ganz kurz nochmal, weil das passt wunderbar daran. Ich möchte gerne bitte eure Kernkompetenz und ich werde euch nötigen auf eine konzentrierte Antwort. Also ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon erzählt, dass mir die große Leere droht. Insofern, dass, also mir geht das jedenfalls immer so, ich habe immer eine Serie, die möglichst viel Material hat, die ich dann gucke, wenn mir nichts anderes einfällt, und wo ich ja auch immer froh bin, dass ich sowas hab. So, das war bei mir jetzt zum Schluss The Blacklist, und die eben auch 9 Staffeln, weiß ich nicht, über 20 Folgen, also über 180 Folgen, glaube ich, gesamt. So, und die ist jetzt zu Ende. Mein Konsum ist zu Ende. Für die letzte Staffel habe ich gesehen und das heißt, ich bin jetzt in der großen Leere und deshalb, ich brauche jetzt eine neue Serie, die aber nicht irgend so eine kann man mal sehen, sondern ich brauche eine, die tatsächlich auch länger ist. Also die sollte schon 3, 4, 5 Staffeln Minimum zu bieten haben.
Auch schon fertig abgedreht haben.
Und sollte nicht im Herbst anfangen mit der ersten Staffel oder so. Und sollte in die Kategorie, muss man echt sehen und trägt auch echt, 100 Folgen oder 50 oder wie auch immer.
Ne? Hatten wir nicht mal über Sachen gesprochen, die alle gesehen haben, nur wir nicht? Und waren da nicht schon einige epochale Dinge dabei?
Können wir gleich machen. Aber wozu ich euch ja nötigen will, ist, jeder eine mir sagen, was ich gucken muss.
So. Soll ich anfangen?
Du weißt tatsächlich, ich werde mich so schwer tun.
Ich habe einen ganz heißen Tipp.
Ja, dann los.
Ich bin total verhext.
Ich wusste, dass du das sagst.
Nein, es war ein Spaß. Nein, aber ernsthaft. Verzeihung. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt. Hast du How to Get Away with Murder schon gesehen?
Dann das habe ich bitte tatsächlich nicht gesehen.
Oscar-Preisträgerin Viola Davis spielt eine Strafverteidigerin, die das Fach Strafrecht an der Uni unterrichtet.
Doch, pass auf, ich habe, du hast es mir, glaube ich, schon mal empfohlen. So, ich habe tatsächlich, die erste Folge gesehen und habe dann beschlossen, Blacklist muss ich erstmal zu Ende gucken. Und tatsächlich habe ich bisher nur die erste Folge. Das ging auch ein bisschen betulig los, aber das ist dann ja häufiger so. Also ich finde, da kann man unter 4, 5 Folgen sowieso gar nichts sagen.
Also ich sag mal, ich habe ja ein Problem damit, mit so großen Serienkonstrukten und mir die Figuren zu merken. Und ich habe so eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne, was sowas betrifft. Aber How to Get Away with Murder habe ich alle Staffeln gesehen, bis auf die letzte, die erschienen ist. Ich habe jetzt auch gerade noch mal so vor einer Woche irgendwie von vorne angefangen mit den ersten Staffeln, aber mehr so das nebenbei laufen haben, wenn man irgendwas macht, so, um nochmal so einen groben Überblick zu bekommen. Und die sind wirklich meisterhaft, was die Story-Weiterentwicklung und vor allem das Konstruieren von unfassbaren Cliffhangern betrifft. Also die Serie ist eigentlich richtig zum Bingen, wenn du Zeit hast. Definitiv. Top-Empfehlung.
Sehr gut.
Und es gibt 6 Staffeln, glaube ich, im Moment. 5 oder 6.
Krass.
6.
Sehr gut. Das ist auch ein bisschen Futter. Ich finde ja auch nichts schlimmer, als wenn man sich gerade warm geguckt hat, dass es dann schon wieder vorbei ist. Ja, Domi. So.
Ich hab da nichts aus der Kategorie, glaube ich. Also, ich könnte dir sagen, du sollst dich mal ein bisschen hier durch ein paar Bachelor-Staffeln auf RTL Plus gucken oder sowas, aber das wird wahrscheinlich nicht ganz deinen Geschmack treffen. Nee, mir fällt gerade echt nichts ein, wo ich jetzt sage, das muss man
gucken. Habt ihr Game of Thrones gesehen?
Nicht eine einzige Folge. Meinst du eben, Louis?
Ich nehme mich auch nicht. Du, Flo?
Nee.
Auch nicht. Ja, weil ich habe immer gedacht, ich denke mir immer, wenn die große Leere irgendwann kommt, Vielleicht versuche ich es irgendwann mal, weil die ganze Welt ist ja nun wirklich begeistert davon, dass irgendwie ist die Hürde bei mir aber auch hoch. Und das Problem ist ja, ich glaube, das gibt's nirgendwo umsonst, da wo ich sowieso zahle. Ja. Sprich, dann musst du noch bei Amazon Prime eine Staffel für 29 Euro kaufen oder so. Und das legt die Hürde halt sehr viel höher.
Stimmt.
Darf ich trotzdem noch mal sagen, dass ich auch noch mal loswerden will, dass es sich definitiv lohnt, mal Cleo anzugucken.
Cleo?
Diese das neue deutsche Serie. Gesagt.
Ach so, ja. Ach so, ja, das habe ich
genau, mir auch da hingelegt. Genau, das ist halt das nur ist diese eine Staffel.
Ja,
Richtig. Und gibt nur zwei Staffeln, aber die habe ich wirklich auch gefeiert. Matryoshka. Das ist so eine, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt. Sagen wir mal, eine Serie über, nach diesem täglich grüßt das Murmeltier-Prinzip. Mhm. Über eine Frau, die auf einer Party ist und diese Party verlässt und dann stirbt und dann wieder im Badezimmer der Party wach wird. Und so geht das immer wieder, die ganze Zeit. Und sie versucht rauszufinden, woran das liegt und was da eigentlich passiert. Das ist wie so eine Zeitschleife. Und diese Serie lebt vor allem von einer extrem coolen Hauptdarstellerin, mit der man, wenn man das guckt, eigentlich instant gern mal saufen gehen würde. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du mal reinschaust.
Okay. Ja, habe ich auch notiert. Okay.
Sehr gut.
Ich habe immer noch nichts.
Dann bist du jetzt eine Weile beschäftigt.
Ja, ist gut. Ja, ich gucke jedenfalls überall mal rein. Das ist ja dann so, es muss einen auch kriegen. Und das klappt oder nicht. Ewig Geduld habe ich da eben nicht. Also wenn mir ist letztens eine Serie empfohlen worden, wo mir dann gesagt wurde, ja, es sind vier Staffeln, also die erste ist ein bisschen träge, bei der zweiten geht's, bei der dritten kommt es dann in Schwung, aber die vierte ist der Hammer. Entschuldigung, ich gucke doch nicht 70 Folgen, ehe es dann irgendwann der Hammer wird, oder? Also habe ich dann gesagt, vielen Dank, dass die Hürde ist mir auch etwas groß. Ich muss an der Stelle immer sagen, wenn ich umgekehrt diese Frage gestellt kriege, habe ich, glaube ich, aber auch schon 50 Mal erwähnt, für mich The West Wing ist und bleibt mit über 150 Folgen, glaube ich, die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Habe ich irgendwann behauptet, es seien über 120 Folgen. Ich bin inzwischen belehrt worden. Ich glaube, 154 Folgen sind, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Sonst mag man mich erneut belehren.
Aber das ist tatsächlich auch eine Länge, weiß ich gar nicht, ob ich auf sowas, also abgesehen von der Sache, was du bei Game of Thrones gesagt hast, dass es ja nicht sonderlich niedrigschwellig ist, an diese Folgen ranzukommen, ist es, glaube ich, auch, weil es halt du inzwischen über 3 Tage durchgängig schauen müsstest, ohne Schlaf, um alles zu schauen. Allein deshalb, das schreckt mich tatsächlich sogar ab, dass es so viel gibt, dass ich halt sage, oh, also um auf Stand zu kommen, beziehungsweise auf Stand für diese Spin-off-Serie oder diese Prequel-Serie, die es da jetzt gibt. Um auf den Stand zu kommen, müsste ich mir irgendwie 3 Tage die Augen mit Wäscheklammern aufhalten, um da auf Stand zu kommen. Das schreckt mich ehrlich gesagt ab.
Also ich sag mal, auch wenn du von The West Wing nur 2 Staffeln guckst, hast du immer noch die 2 besten Staffeln deines Lebens gesehen, die du jeweils von der Serie gesehen hast. Und ich finde halt, da steht ja Aaron Sorkin dahinter und ich finde den als Autor wirklich unfassbar. Also ich finde, das, der hat auch irgendwie, wie heißt das denn nochmal, die andere, The Morning Show heißt sie irgendwie, ich glaube.
Die so mit Jennifer Aniston und
genau.
Und Reese Witherspoon.
Und Jeff Daniels, ne? Oh Gott. Gefährliches Halbwissen. Ich habe sie auf jeden Fall auch gesehen, ist auch gottvoll. Er hat diesen Facebook-Film gemacht. Und also generell Aaron Sorkin, es kann keiner besser, behaupte ich. Das ist einfach unglaublich. Und wenn du 5 Folgen musst du auch von The West Wing gesehen haben und dann behaupte ich, hörst du eben auch vor 154 Folgen nicht wieder auf. Ging bisher allen so, die ich kenne. Und ich war genauso skeptisch. Mir hat man es ja auch irgendwann mal empfohlen. Ein Kollege von mir, da habe ich 1,5 oder 2 Jahre gewartet. Dann war da die große Leere. Da habe ich gesagt, na bitte, dann gucke ich halt mal rein. Bin sehr dankbar dafür.
Sehr gut. Hast du dabei auch? Eben,
nee, jetzt halt, ich bemerkte genau deinen Übergang ganz kurz, etwas Ähnliches, auch eine Weiße Haus-Serie, die Designated Survivor, habt ihr da jemals eigentlich mal reingeguckt?
Ja, die habe ich die erste Staffel geschaut und es war auch,
deutlich schwächer, aber
viereinhalb Folgen lang war es spannend. Mhm. Und dann fand ich es dann sehr
zum Lachen.
Amerikanisch.
Ich find sie auch gut, aber man da eben, da merkt man daran, ob es Aaron Sorkin schreibt oder wer anders. Da gebe ich dir recht. Ich finde nur die Geschichte, die Idee der Serie ist tatsächlich, weil es gibt diesen Designated Survivor ja tatsächlich. Ja. Das war mir nicht so klar. Ja, das könnte dann ja mal passieren.
Wer ist in der Bundesregierung der Designated Survivor? Wen würdet ihr abstellen?
Eine sehr, sehr gute Frage.
Jemand, der unwichtig ist, damit er halt nicht dabei sein muss, aber halt trotzdem noch so alle beieinander hat, dass er das am Ende hinkriegt.
Letzteres Kriterium galt ja eigentlich auch nicht, weil es war ja irgendwie immer nach dem Prinzip, irgendwer muss halt und darf nicht dabei sein.
Ja. Das stimmt.
Ja, daher auch irgendwie Karl Lauterbach hinschicken oder so. Wie geht der uns?
Apropos muss halt. Ich würde gern auch noch ein Thema loswerden, wenn ja, ich
los,
darf.
Ja, los.
Oh, komm, das war jetzt aber eine schöne Überleitung.
Das war eine schöne Überleitung. Willst du ihn haben?
Ja, los, komm, gib her.
Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich.
Der Delling der Woche.
So, ich habe auch was mitgebracht. Ich habe jetzt schon 5000 Mal versucht überzuleiten und Domi ja auch, denn ich möchte jetzt zum Schluss nochmal über was Lustiges reden. Weil, wie wir ja mitbekommen haben aus der Berichterstattung, auch auf www.berliner-kurier.de sind endlich die ersten Kandidaten für die neue Staffel von LOL durchgesickert. Beziehungsweise nicht durchgesickert, kann man nicht sagen. Ich glaube, Amazon hat es auf einer Pressekonferenz verkündet, wer die ersten Leute sind. Und ich finde, es gibt wahnsinnig gute Nachrichten. Habt ihr euch die Liste mal angeschaut?
Ja, ich habe es jetzt nicht mehr alle auf dem Schirm, aber ich habe mir die Liste angeschaut.
Gut, ich sag nur mal kurz. Also, es sind dabei Hesel Brugger, über die ich mich wahnsinnig freue. Die habe ich noch nie so richtig wahrgenommen, aber dann war sie in der letzten Staffel dabei und ich finde sie unfassbar komisch und finde es super toll, dass sie in der vierten Staffel dabei ist. So, dann haben wir Kurt Krömer, den ich ja inzwischen verehre, den ich auch nie wahrgenommen habe und irgendwann stand er in LOL vor der Kamera, ich glaube auch in der ersten Staffel, seitdem gucke ich einfach alles, was er macht. Über Shea Krömer haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesprochen.
Ja.
Eine der besten deutschen Talkshows. So, und jetzt kommt mein absolutes Highlight. Martina Hill! Oh mein Gott, ich liebe Martina Hill so sehr.
Also ich finde sie auch richtig gut. Also alle Namen, über die du bisher genannt hast, bin ich auch ziemlich froh drüber, weil die ja in den vergangenen Staffeln auch alle schon gezeigt haben, was sie können, durchaus, ne?
Mhm. Ja, richtig. So, also ich würde mal sagen, da sind wir uns fast einig, aber jetzt kommt das Spannende, nämlich die 5 Namen der Neulinge, die dabei sind. Und darüber würde ich gerne mit euch diskutieren und wissen, was ihr davon haltet.
Gerne.
Fangen wir mal an mit Michael Mittermeier.
Überragend. Bin ich einfach Fan. Würde ich gern sehen, kann die Leute, glaube ich, richtig schön aus der Reserve locken.
Extrem lustig, guter Typ. Habe ich mehrfach live gesehen, selten bei welchen wirklich so gelacht. Also richtig gelacht, nicht nur geschmunzelt, sondern gelacht.
Ich hasse Michael Mittermeier.
Ja gut, so ist das eben. Ich kann Martina Hill überhaupt nichts abfallen, weil ich sie nur albern finde. Du kannst dann darfst du auch Herrn Mittermeier. Ja.
Ich mag irgendwie, aber Humor ist halt total Geschmackssache, ne? Das sieht man ja daran immer wieder. Ja. Ich mag seine Art und Weise einfach überhaupt nicht, aber ich möchte nicht ausschließen, dass er mir dann halt plötzlich gefällt. Weil, wie gesagt, ging mir schon mehrfach so, dass Leute, die ich einfach für mich nicht so auf dem Schirm hatte, dann plötzlich mega gut rüberkamen. Also mal gucken. Elton.
Ja, halte ich leider für absolutes Kanonenfutter in dieser Show, weil ich glaube, dass Elton das nicht, also ich halte Elton nicht für sonderlich lustig aus sich heraus, A, und B, glaube ich, lacht er einfach über sehr viel.
Mhm. Ja, sehe ich genauso.
Im Sinne des Contests sozusagen, wobei für mich sich immer die Frage stellt, inwieweit ist für diese Sendung der Wettbewerbscharakter wirklich entscheidend, aber sehe ich das genauso. Als Typen finde ich ihn großartig, bin auch ein eifriger Hörer seines Podcasts und finde, das ist ein sehr guter Typ.
Mhm. Ja, mal gucken. Aber es sind ja dann auch manchmal die Stillen, die überraschen. Ne? Also ist er auch einfach der sich von allen am besten kontrollieren kann und der dann am Ende das Ding gewinnt.
Weil ich bin ich irgendwie bei Domi mir gut vorstellen könnte, dass es schnell vorbei ist. Aber ja, du hast recht, vielleicht täuschen wir uns ja alle.
Gucken wir mal. Cordula Stratmann.
Bin ich absolut kein Fan. Ich bin absolut kein Fan. Ich finde sie furchtbar unlustig, aber Ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen.
Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich. Also es ist, oh Gott, wo habe ich die denn gerade? Die war auch gerade irgendwo zu Gast und ich habe eine Folge mit ihr im Podcast gehört. War das bei Barbara Schöneberger? Gott, ehe ich jetzt Unsinn erzähle. Auf jeden Fall auch noch eine längere Sendung mit ihr gehört. Also ich tue mich auch schwer. Richtig lustig finde ich sie nicht.
Das geht mir ähnlich. Also ja, die Betonung liegt oft richtig lustig. Ich finde, sie hat so einen trockenen Humor irgendwie. Also ich habe so, in meinem Heimatdorf, wo ich herkomme, hatten wir so eine Theatergruppe und da gab es so eine, die immer so beiläufig so Kommentare abgegeben hat und dabei noch so halb verpeilt klang. Und das war dann aber irgendwie immer besonders situationskomisch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Humor von Cosa Stratmann. Ich kann mir vorstellen, dass sie da in dem Gesamtkonstrukt irgendwie funktioniert. Und dass sie dann in der Gruppe irgendwie ihre Rolle findet und dass die Sachen, die sie sagt, dann zum totalen Brüller werden, plötzlich. So meine Theorie. So, dann haben wir, wie auch immer er sich ausspricht, Jan van Weide? Ja.
So, da sitze ich jetzt da und sage, es ist ein super Typ, ich kenne ihn nur nicht.
Jetzt muss ich selber noch mal googeln, weil das habe ich mir natürlich nicht rausgeschrieben. Ein deutscher Schauspieler, Comedian und Synchronsprecher und er hat bei Verbotene Liebe unter anderem mitgespielt.
Die Serie ist bei Binge Reloaded.
Bei dabei. Sturm der Liebe, genau, und bei Binge Reloaded.
Ja.
Ja.
Ja, kann ich wirklich überhaupt nichts zu sagen. Viel Glück, Herr
ja, von genau, der Weide. Ja, genau, viel Erfolg.
was soll ich dazu? Also ich kann da wirklich überhaupt nichts zu sagen. Nichts Erhellendes, nichts Schlechtes.
Ich glaube, er ist vermutlich so der in der Runde, den sie reingehört haben, weil er halt als Mitglied von Binge Reloaded einfach Parodie kann.
Ja, und weil er schon zu Amazon gehört, ne?
Stimmt. Das habe ich noch gar nicht so gesehen. Aber
er musste.
Ja. Nee, aber ich meine, sie hatten ja auch mit Max Giermann natürlich den Großmeister der Parodie. Und
mit Tani.
Da kommt er jetzt sicherlich nicht ran. Aber vielleicht kann er ja den einen oder anderen Menschen nachmachen.
Na, Tani hatten sie ja auch schon drin. Die ist ja auch eine gute Imitatorin.
Ja. 2017 ist er im Vorprogramm von Caroline Kebekus aufgetreten.
Warst du da? Aha.
Nee. Ich lese es gerade auf Wikipedia. Interessant. So, und dann zu guter Letzt Nummer 8 von bisher 8 Bekannten. Moritz bleibt treu.
Du bist ein großer Fan. Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan und kann ihn mir in dem Setting auch nicht vorstellen.
Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein großer Fan bin, aber ich habe ihn halt gefeiert für Faking Hitler. So, da fand ich ihn echt großartig, muss ich sagen. Ich kann halt bei so Schauspielern immer wahnsinnig schlecht einschätzen, wie gut die dann wirklich mit Comedy sind. Weil es ist ja ein Unterschied, ob du in einem Film eine komödiantisch angehauchte Rolle verkörperst, wie in dem Fall bei Konrad Kujau und Faking Hitler, oder ob du halt wirklich auch situationskomisch und improvisiert reagieren musst auf Dinge. Also da bin ich gespannt, was er zu bieten hat.
Ja, im Sinne von dann doch Contest sozusagen. Ich glaube, dass Moritz Bleibtreu gewinnt, gleich mal einen Tipp rauszuhauen. Weil das begründet sich dann, und das kann man dann vorausstellen, damit, dass ich halte ihn auch für einen großartigen Schauspieler. Und finde ihn dabei auch in seinen komischen Rollen sehr lustig. Und der ist in der Lage, aber glaube ich, auch sich hinzusetzen und einen Ernsten zu spielen. Und das über lange Zeit, glaube ich. Und deshalb, wenn du dem sagst, eine Rolle ist hier nicht zu lachen, dann kann der das, was ihn von mir zum Beispiel unterscheidet. Das könnte ich nicht.
Das ist aber eine sehr gute Theorie, finde ich.
Beste Schauspieler in der Truppe wahrscheinlich.
Und ja,
das tut da, glaube ich, helfen.
Ich habe gerade überlegt, ob es schon mal einen Schauspieler gab bei LOL, der so auf dieser Ebene stand. Ich glaube nicht. Und der nicht originär aus dem Comedy kam.
Tut dann aber auch nichts für den Unterhaltungsfaktor, wenn er die ganze Zeit sitzt und einfach nur nicht lacht.
Das schauen wir mal. das kann ja zweigespalten sein. Wir werden sehen.
Ja, also ich glaube, ich würde auch ganz gut ohne Moritz Bleibtreu auskommen. Das ist, wie gesagt, also jemand, den ich eigentlich auch nicht so brauche in sämtlichen Formaten, aber ja, schauen wir mal.
So, und jetzt kommen wir zur spannendsten Frage des ganzen Themas. Also, wir haben 8 Leute. Aufmerksame Zuschauer von LOL wissen, dass 10 zum Cast gehören. Bisher sind nur 8 bekannt. Wie besetzen wir denn die übrigen beiden freien Plätze?
Du hast bestimmt eine Theorie dazu, richtig?
Nee, ich habe keine Theorie, also, aber ich habe einen Wunsch, sagen wir mal.
Eine Sache.
In Anbetracht der Tatsache, dass von den 8 Bekannten 5 Männer sind und 3 Frauen, bin ich grundsätzlich dafür, die mit Frauen zu besetzen.
Mhm, ja.
Und ich finde auch, dass es da sehr viele sehr gute gibt, die gut reinpassen würden. Ich war am Anfang versucht zu sagen, ich wünsche mir die Kebekus zurück, aber die war jetzt halt die irgendwie schon so zweimal oft, ne? Da. Ja. Deswegen, wen ich unbedingt gern mal sehen würde, ist Ilka Bessin. Einfach, weil ich sie mag und weil ich mir vorstellen kann, dass ihre auch ihr Talent für Improvisation und Dinge im Gespräch einfach auf lustig zu drehen, dass es da gut rüberkommt. Und ich würde noch jemanden reinholen, eigentlich nicht aus dem Comedy-Bereich, aber einfach mal, um zu sehen, wie sie da agiert, nämlich Sonja Zietlow.
Oh.
Würde mich total interessieren.
Das
ich mochte auch Barbara Schöneberger, also ich bin ja allgemein Fan von ihr, aber Barbara Schöneberger war halt in der ersten Staffel, wie du so schön gesagt hast, auch definitiv Kanonenfutter.
Ja.
Weil die lacht einfach über alles. Also da kann draußen am Fenster ein Vogel vorbeifliegen und die bepinkelt sich fast. Ne? Deswegen ist sie für die Show total gut, aber auch wiederum total falsch. Aber Sonja Zietlow würde mich interessieren.
Das wäre spannend. Also Sonja Zietlow fände ich richtig spannend, weil man sie ja gar nicht aus so einem Setting kennt, aber sie natürlich die Branche und die Leute, die da drin auftreten, aber schon so gut kennt, dass sie da vielleicht trotzdem reüssieren könnte.
Mhm.
Spannende Überlegung. Auf jeden Fall sind wir uns einig, nicht schon wieder Anke. Die hat jetzt 3-mal mitgemacht, hat richtig dann gewonnen. Das reicht jetzt, ne?
Aber sie hat ja auch selber gesagt, sie zieht sich jetzt erstmal davon zurück.
Beendet ihre LOL-Karriere.
Ich sag mal so, sie wird ja vermutlich zu sehen sein, weil wir wissen ja auch, dass ältere Teilnehmer schon wiedergekommen sind, um Gastauftritte zu machen. Also Rick Kevanian, der in der ersten Staffel dabei war, war dann, glaube ich, in der zweiten als Überraschungsgast. Und Max Giermann hat ja jetzt in der letzten mit verschiedenen Parodien versucht, die Leute zum Lachen zu bringen.
Rick Kevanian war in der dritten Staffel auch da als Salat.
Ah, stimmt, im Kühlschrank, richtig.
Ich glaube, also der ist bestimmt nächstes Mal ein Blumenkohl oder sowas.
Aber deswegen glaube ich, Anke kommt bestimmt irgendwie zwischendurch. Ja. Muss sie schon als Siegerin der letzten Staffel, muss sie sich da irgendwie blicken lassen und irgendwas machen.
Hätte ich so entschieden als Amazon Prime.
Mhm. Ja, so, aber sagt mal.
Oh, wie kann man da noch, also ich unterstütze auf jeden Fall die Zietlow-Idee. Die fände ich richtig gut. Oh, und dann halt irgendjemanden, mit dem man halt, also ich brauche dann schon noch jemanden, mit dem man gar nicht rechnet. Die Frage ist, ob man halt noch so Budget für so einen völlig aus der kalten, für eine so völlig aus der kalte Person hat, wenn man jetzt schon den Moritz Bleibtreu eingekauft hat, weißt du?
Mhm.
Ob man den Moritz Bleibtreu eingekauft hat, indem man ein bisschen an dem Herrn Van Weide gespart hat, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, weiß ich nicht. Oder ob man jetzt einfach auch überlegt, also ich hätte auch Teddy Teclebran gerne nochmal.
Ja.
Ansonsten bin ich ja auch nicht so der große Comedy-Gucker, der jetzt außerhalb von LOL so viele Leute kennt und sagt, oh, den habe ich mal gesehen, den müssen wir wieder reinholen. Deshalb fällt es mir da auch ein bisschen schwer, über den Tellerrand zu schauen gerade.
Ja, ich fände halt irgendwie auch natürlich Joko geil, weil der ja in der letzten Staffel dann aufgrund von Corona, glaube ich, kurzfristig aussteigen musste. Dann ist Olaf Schubert nachgerückt. Und es sind ja noch 2 Plätze. Vielleicht holen sie auch Joko und Klaas, weil die würden sich natürlich gegenseitig richtig zur Sau machen, glaube ich.
Mhm.
Klaas ist ja so schon nach 10 Minuten ausgeschieden.
Ach so, stimmt, der war ja auch schon dabei. Richtig, habe ich schon wieder verdrängt, weil er war die Barbara Schöneberger der zweiten Staffel.
Vor ihm ist sogar noch Tommy Schmidt ausgeschieden.
Oder Joko und Paulina.
Auch nicht schlecht.
Aber gut, ich brauche jetzt Vorschläge von euch, sonst
okay, dann hau ich jetzt mal, also ich bleibe bei Sonja Zietlow und für die jungen Kids Felix Lobrecht.
Schön, sehr gut. Auch gut.
Ist mir aber auch nur eingefallen, weil ich gerade gesehen habe, dass Tommy Schmidt ausgeschieden ist.
Okay, Micha?
Irgendwie haben wir das schon mal gespielt, ne? Da habe ich Thomas Gottschalk gesagt, weiß ich noch. Fände ich auch nach wie vor lustig. Aber jetzt sage ich, weil wenn man sich wünschen kann, kann man sich doch wünschen, oder? Also dann kann man sich ja wünschen. Gut, dann sage ich Dieter Bohlen und Angela Merkel. Ja, was?
Und ich werde dir sagen, Angela Merkel wird die unterhaltsamere von beiden sein.
Das mag sein, aber ich finde beide, wenn ich mir was reinwünschen darf, finde ich beide, die freie Auswahl habe, würde mir gut gefallen.
Nachdem ich jetzt ja Karl Lauterbach bei One Mic Stand gesehen habe, könnte ich mir auch Karl Lauterbach gut vorstellen, weil er das schon im Blut hat.
Von daher ist gut. Herr Bohlen hat ein Problem mit Verträgen mit anderen Sendern, wie wir wissen. Aber Frau Merkel, ja Gott, ich meine, wenn Herr Lauterbach hat ein Comedy-Format gemacht, hat sich auf die Bühne gestellt und Frau Merkel hat nichts mehr zu tun, vielleicht kriegst du sie ja überredet.
Sie hat ja auch im Interview gesagt, sie macht jetzt natürlich nur noch die Termine, wo sie sich bei wohlfühlt, nicht? Insofern.
Und das ist zumindest Spaß. Ja. Und sie wird nicht kritisch befragt, so viel ist sicher.
Ja, das ist
richtig. Ich wollte gerade sagen, das ist wie Markus Lanz, nur dass ein paar nettere Leute dabei sind.
Sehr schön. Und apropos wohlfühlen, womit würden wir uns denn wohlfühlen? Ich würde sagen, wenn die Leute uns E-Mails schreiben an, jetzt kommt dein Part.
Oh, mein Part kommt. Unsere E-Mail-Adresse lautet nämlich ichglotztv@berlinerverlag.com. Ebenso wohl fühlen wir uns natürlich, wenn wir auf Spotify gehört, bewertet und weiterempfohlen werden. Außerdem kann man uns bei Apple Podcasts Rezension schreiben und auch per Mundpropaganda sagen, ich glotz TV ist ziemlich geil. Ja, das sind die Dinge, die man so machen kann.
Sehr gut. Und was machst du so, bis wir uns hier wiederhören?
Ich glotz TV.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier.